Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und es geht heute um die Landtagswahl 2026. Die ist ja in 4,5 Wochen und bei mir zu Gast heute Mario Schneider, der Kandidat für den Wahlkreis Ulm und Umgebung und er kandidiert für die CDU. Hallo Herr Schneider.
Hallo, grüße.
Wir fangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde an, denn die Leute draußen, die wollen ja immer wissen, wer steht oder sitzt jetzt da eigentlich bei mir im Studio. Das Einzige, was ich jetzt so gleich vorab sage, Sie sind ein Lehrerkind, kein Lehrerkind, sondern ein Lehrerkind.
Ich bin ein Kind aus Ulm-Lehr, das ist korrekt. Im ersten Step in meiner Vorstellung, ich bin 46 Jahre alt, bin Papa von zwei wundervollen Kindern, bin Clubbetreiber, war schon immer Clubbetreiber, Veranstalter, Partyorganisator, Unternehmer im weitesten Sinne, dann schon seit 2 Jahren jetzt im Ulmer Gemeinderat als Stadtrat tätig und jetzt eben als Landtagskandidat für die Landtagswahl 2026, die am 8. März stattfindet.
Okay, aber ein kleines bisschen mehr. Man ist in Leer aufgewachsen, aber irgendwo geht man ja dann in die Schule, man studiert oder macht eine Ausbildung. Und wie kommt man denn überhaupt in den Bereich Club? Also mir wäre das jetzt nicht eingefallen, dass ich jetzt in irgendeiner Weise mal Clubbetreiber würde.
Ja, also ich war relativ bei Zeiten, hat es mich in die Stadt reingezogen. Ich bin Skateboard gefahren. Generic, vielleicht sagt es ein paar Erwachsenen hören noch was, war damals so mein Anlaufpunkt, die Steinerne Brücke. Meine ganzen Freunde aus der Schule, aus den Vereinen, mit denen bin ich Skateboard gefahren und so war ich auch dann immer im Chili unterwegs, im Saustall, im Cat Café. Habe relativ viel im Roxy dann zu tun gehabt, was Konzerte angeht. Bin dann ein Kind dieser Stadt geworden, mehr oder weniger. War einfach an allen Flecken, Oststadt, Weststadt, in Wieblingen unterwegs. Und wir haben geskatet, wo wir halt einfach sein konnten, skaten durften. Und war eine großartige Zeit, die ich nicht missen möchte, weil den Blick auch wieder erweitert hat. Und dann bin ich irgendwann in Richtung der Clubszene gerutscht, weil ich unbedingt, ich habe Grafikdesign für mich selber zu Hause gemacht, habe dann Flyer gestaltet und dann irgendwann hieß es alles klar, ich möchte eine eigene Veranstaltung machen, die war gleich sehr erfolgreich, damals im Wall Street. Und bin dann so in die Veranstaltungs- und Clubszene reingerutscht. Dann kam irgendwann der Thomas Heine von Meyers, hat mich zu sich geholt und dann ging das alles so seinen Weg, bis ich dann irgendwann mal das Theatro gebaut habe, eröffnet habe 2008. Und das haben wir jetzt mit ein paar Pausen bis 2000, also ein paar Pausen mit einer Abwesenheit, wo ich mich um die Musikindustrie gekümmert habe, wo ich mich um Künstler gekümmert habe, Musikmanagement gemacht habe, bis dann das Theatro, bis ich das dann verkauft habe. Und jetzt, aktueller Stand heute, habe ich einen Club, den ich früher schon betrieben habe, das Yellow, das sagt vielleicht dem einen oder anderen noch was, zusammen mit dem Thomas Hartmann. Habe ich jetzt wieder zurückerobert und darf jetzt das Eins tiefer quasi dort betreiben und bin sehr stolz auf die Vergangenheit, die ich da hatte, musikalischer Natur, Veranstaltungsnatur. Kann da auf schöne, wirklich schöne Zeiten zurückblicken und mach's mit Liebe und Leidenschaft.
Also das finde ich jetzt ganz interessant, irgendwo, wie Sie gesagt haben, so ein bisschen reingerutscht über das Interesse zu Grafikdesign. Das heißt, ich vermute jetzt mal, Ihr Booklet oder wie man es nennt, haben es auch Sie selber entwickelt.
Ich gestalte tatsächlich alles selber. Also alle meine Grafiken, auch im Clubbereich, habe ich schon immer gestaltet. Das ist so mein Steckenpferd. Da verspüre ich unfassbar viel Liebe dafür. Habe ich schon gemacht und mache es auch heute noch. Und ja, das Wahlkampfbooklet habe ich natürlich selber gemacht, weil das wollte ich auf gar keinen Fall aus der Hand geben. Es soll mich transportieren. Und ich bin der Meinung, dass da wollte ich mich unbedingt mit einbringen und das in Gänze selber gestalten.
Bevor wir zu den eigentlichen Themen kommen, um die es heute gehen soll, eine ganz wichtige Frage oder zwei wichtige Fragen. Sie sind seit 2 Jahren Stadtrat und jetzt kandidieren Sie für die CDU für den Landtag. Die fragen jetzt einfach mal so ganz allgemein, was hat Sie bewogen, in die Politik zu gehen? Ganz allgemein, Sie haben jetzt mit dem Stadtrat angefangen und was sind die Motivationen?
Meine Motivation waren ganz klar meine Kinder. Ich weiß, dass meine Kinder hier glücklich sein sollen, dass ich gerne mich einbringen möchte für unsere Kinder, dass sie hier eine schöne Zukunft haben. Und ich war der Meinung, dass ich auch so ein bisschen was zurückgeben möchte und dass ich nicht immer nur derjenige sein kann, der irgendwie rummault und mit Sachen unzufrieden ist, und sondern der sich aktiv einfach einbringt. Und der Job das Ehrenamt im Ulmer Gemeinderat als Stadtrat macht unfassbar viel Spaß. Das Schöne ist, dass die politische Farbe da gar nicht so über den Köpfen schwebt. Zumindest mal bis jetzt, bis die Landtagswahl begonnen hat, war das nicht der Fall. Das macht mir sehr viel Freude und man kann relativ schnell auch sehen, dass man im Gemeinderat was bewirkt. Und deswegen mache ich das auch.
Ja. Sie haben jetzt gerade die politische Farbe angesprochen, deshalb vor der Musik trotzdem noch eine klitzekleine Frage: Warum CDU?
Ich bin erstmal in keine Schublade zu stecken. Ich komme aus einem grünen, leicht linken Haushalt, habe aber bei der CDU, mein Unternehmertum am deutlichsten gespürt. Ja, also ich bin Unternehmer, ich habe unternehmerische Interessen, Bürokratie und so weiter. Und das war halt alles einfach bei der CDU für mich mehr gegeben, als es bei den anderen Parteien war. Aber der Unterschied ist bei mir, ich schaue auch ganz viel auf Grün, auf Rot, auf links, auf die FDP auch, um mir einfach auch andere Meinungen, andere Blickwinkel einzuholen. Und ich glaube, dass es ganz gut tut, dass mal in der CDU vielleicht einer ist, der vielleicht dann über den Tellerrand auch hinausschaut.
Herr Schneider, vor der Musik haben Sie so ein bisschen erzählt, dass Sie 2 Kinder haben. Und wenn ich so Ihr Booklet gelesen habe, dann steht die Bildungspolitik ganz, ganz weit vorne. Wenn Sie da einfach mal so ein bisschen was dazu erzählen. Klar, wenn man Kinder hat, ist Bildung immer wichtig. Aber es scheint so, dass es überhaupt wichtig ist.
Bildung ist das A und O. Bildung ist der Beginn von allem. Bildung geht über Grenzen hinaus. Also Bildung ist wirklich der springende Punkt in unserem Leben, um auch selbstbestimmt unser Leben gehen zu können. Und was mir so ein bisschen im Argen liegt oder wo ich einfach Themen sehe, ist, dass schon die Schulen und die Kindergärten, die wir in unserem sehr reichen Land auch haben, dass die mittlerweile sehr marode sind. Und ich finde, bis so sollte Bildung auf gar keinen Fall starten. Ich bin ein Verfechter davon, Pflichtaufgaben ernst zu nehmen, Pflichtaufgaben klar zu benennen, und da gehören für mich Schulen und Kindergärten dazu, und das ist einer der wichtigsten Hauptaugenmerke, denen ich mich widmen möchte.
Und das machen Sie jetzt wahrscheinlich in Ulm auch als Stadtrat, oder?
Als Stadtrat mache ich das natürlich auch. Ich mahne immer auf die Pflichtaufgaben zu schauen. Ich habe da einen speziellen Blick natürlich auch drauf, der natürlich auch manchmal sicherlich aneckt. Und Leute, die das dann vielleicht so verstehen wollen oder mir das dann auch manchmal vorwerfen. Ich sehe zum Beispiel momentan dieses Ulmer Theater nicht, dieser feudale Bau, der da hinkommen soll, der jetzt mit 34 Millionen schon beschlossen wurde, der nachher irgendwas um die 80 Millionen Euro kostet. Ich sag halt, solange in Ulm noch in den Kindergärten und in den Schulen das Wasser von der Decke tropft, die Toiletten noch nicht sauber sind oder nicht renoviert wurden, schon seit 20, 30 Jahren nicht. Wenn die Klassenräume nicht beheizt sind oder nicht ordentlich begehbar sind, dann sind es für mich die Vernachlässigung eine Pflichtaufgabe. Manche werfen mir dann vor, dass ich Streichungen in der Kultur in Kauf nehme. Ja, aber nicht pauschalisiert. Also ich finde, die Kultur nach wie vor ist ein ganz wichtiges Instrument, auch was Bildung angeht, gehört auch zur Bildung und gerade Kinder- und Jugendtheater gehört auch mit zur Bildung. Aber solange noch die Schulen und Kindergärten bei uns in Ulm so marode sind, sehe ich momentan noch keine 80 Millionen Euro in einem feudalen Gebäude fürs Theater.
Also das heißt, Prioritäten setzen für Sie?
Prioritäten setzen, auf jeden Fall. Die Prioritäten ganz klar in den Fokus nehmen. Dinge, was sind unsere Pflichtaufgaben, die müssen wir erledigen. Und wenn die Pflichtaufgaben erledigt sind, dann können wir uns überlegen, wo können wir Geld sinnvoll und gut investieren.
Die andere Frage, die sich für mich bei Bildungspolitik stellt, das ist natürlich einerseits diese sächliche, sachliche, ich weiß nicht, wie immer diese komischen Begriffe heißen. Und es ist auf der anderen Seite natürlich auch die Geschichte der Lehrpläne, der Lehrerinnen, Lehrer. Wie ist denn da so Ihre Position?
Ich finde, dass Bildung immer sehr nah an der Realität auch sein muss. Wir sprechen jetzt hier nicht über MINT-Fächer, wir sprechen über sonstige Themen. Ich finde mittlerweile Empathie, wie ich gehe mit meinen Mitmenschen um, Menschlichkeit gehört für mich dazu. Es gehört aber auch praxisbezogene Lernfächer dazu, die unseren Kindern beibringen, wie komme ich mit meiner Umwelt zurecht? Was gibt's für Themen? Was gibt's für Aufgaben? Was erwartet mich in der Zukunft? Und wie kann ich diesen Themen in der Zukunft begegnen? Ich finde, dass wir da in Ulm schon einen sehr, sehr guten Job machen. So habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich auf meine Tochter, die jetzt 14 ist, und auf meinen Sohn, der 8 ist, schaue, wie die in der Schule Themen behandeln, wie in den Fächern verschiedene Themen angegangen werden, finde ich das schon sehr großartig. Und ich glaube, da sind wir in Ulm auch Vorreiter. Ich weiß noch, dass der Ivo Gönner da mal eine Offensive gestartet hat, die seinesgleichen sucht. Und da kann sich das Land schon auch ein Stückchen abschneiden, was wir hier in Ulm so alles tun.
Letzte Frage zum Thema Bildungspolitik oder Bildung. Sie kommen ja aus der Clubszene oder haben die Ulmer Clubszene mitgestaltet. Was ist denn eigentlich so Ihrer Meinung nach der Stellenwert von Musik in der Schule?
Ich kann nur von mir sprechen. Bei mir war der Stellenwert sehr, sehr hoch. Ich hatte immer Lehrer, die sehr musikalisch begabt waren, die das auch gefördert haben. Aktuell habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es nachlässt. Stark nachlässt. Also ich müsste jetzt gerade nochmal mit meiner Tochter sprechen, wie gerade Musik bei ihr abgeht. Ich habe super viel musikalische Werte von zu Hause mitbekommen. Also da möchte ich auf jeden Fall ganz dicke Grüße an meine Eltern raussenden. Ich habe alles mitbekommen von den Stones, Beatles, Aretha Franklin. Ich habe wirklich komplett die komplette Bandbreite abgeholt oder für mich abgeholt. Hannes Wader, Reinhard May, Konstantin Wecker. Ich habe wirklich, war auch hier in Ulm, auch in Hamburg, auf Konzerten von May, Wader, Wecker. Das möchte ich nicht missen. Ich finde, diese Aufgabe, der versuche ich auch gerecht zu werden gegenüber meinen Kindern. Aber ja, in der Schule könnte da sicherlich deutlich mehr gemacht werden, als es momentan Fakt ist.
Herr Schneider, im Zusammenhang mit Bildung haben Sie ja vorher den Begriff Pflichtaufgaben genannt. Was sind für Sie die Pflichtaufgaben in der Politik, ganz speziell in der Politik in Baden-Württemberg?
Ja, also die Pflichtaufgaben sind ganz klar die ich vorher auch schon genannt habe, die Schulen und Kindergärten. Bildung ist eine Pflichtaufgabe, Infrastruktur ist eine Pflichtaufgabe, das Thema Sicherheit, ein sehr, sehr weitläufiges Thema, ist eine Pflichtaufgabe und natürlich das Soziale. Das sind für mich die Pflichtaufgaben, um die es letztendlich geht und auf die wir den Fokus wieder rücken müssen. Das ist jetzt sehr, 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 sehr plakativ natürlich auch ausgedrückt, aber genau in diesen Themenfeldern muss man sich bewegen und muss man schauen, was hat man vernachlässigt, wo muss man nachjustieren, wo muss man nacharbeiten. Und ich bin auch immer einer, der gerne sagt, dass wir als Land Baden-Württemberg oder auch als Staat kein Einnahmeproblem haben, sondern ich bin der Meinung, dass wir ein Ausgabenproblem haben. Und auch das kann eine schöne Aufgabe sein, um sich die Ausgaben mal wieder anzugucken und zu sagen, hey, wir verschwenden viel zu viel Geld in verschiedensten Bereichen. Die muss man klar definieren, die muss man sich anschauen, die muss man hinterfragen und dann eben zu gucken, dass man dann die finanziellen Mittel so bündelt, dass sie da ankommen, wo die Pflichtaufgaben zu Hause sind.
Ja, gehen wir uns mal so an die einzelnen Pflichtaufgaben. Also Bildung haben Sie schon genannt. Also sozusagen, ich habe das jetzt so nicht missverstanden. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, so rum, dass für Sie Bildung die Pflichtaufgabe Nummer eins ist. Was wäre dann, ja, Ranking ist immer ein bisschen schwierig, aber was wäre jetzt Nummer zwei?
Naja, im Bereich Infrastruktur fällt mir jetzt einfach klassischerweise auch mal der Weg zur Schule, zu den Kindergärten hin. Ist das ein sicherer Schulweg für unsere kleinen Stöpsel, die da morgens zur Schule laufen? Wie sind die Verkehrswege? Wie sicher sind unsere Kinder auf den Straßen, auf dem Weg zur Schule, in die Kindergärten und auch in die weiterführenden Schulen oder zum Studium? Wie sind die Öffis ausgebaut? Wie ist die Taktung? Wie schaut es da aus? Wie kommen die Studierenden, die Schülerinnen und Schüler, wie kommen sie von A nach B, auch aus dem ländlichen Raum in die Städte rein? Ja, also das darf gar keine Hürde sein, ist meine Meinung. Im Bereich der Sicherheit, jeder, der mich kennt und weiß, dass ich im Ulmer Nachtleben tätig bin, für mich war es schon immer ein sehr zentraler Punkt, dass man auch, wenn man abends unterwegs ist in der Stadt, dass man auch sicher nach Hause kommt oder sicher zu seinem Auto kommt oder sicher zum Bahnhof kommt und vom Bahnhof dann zu seinem Wohnort kommt. Das sind so Aufgaben, die gehören für mich da dazu. Geht um Sicherheitsgefühl. Das sind so Themen, die mich bewegen, weil ich hatte das nie dieses Problem, vielleicht weil ich groß bin oder weil ich nie Angst hatte in dem Moment. Aber das sind Themen, die die Kids momentan sehr bewegen, nicht erst seit wenigen Wochen oder seit wenigen Monaten, sondern das sind jetzt schon 5 bis 10 Jahre, wo wir an diesem Thema dran sitzen, wo wir uns Dinge einfallen lassen, wie wir das besser gestalten können. Wir hatten jetzt das Thema Nachtwache bei uns im Ulmer Gemeinderat. Das ist jetzt leider Gottes ein bisschen auf Eis gelegt worden, der Landtagswahl geschuldet. Aber das wird nach der Landtagswahl das erste Thema sein, was ich, egal ob ich das schaffe oder nicht, aber was ich nachher im Ulmer Gemeinderat auf jeden Fall anbringen werde, dass wir da das Sicherheitsgefühl wieder dementsprechend stärken.
Ja, Sie haben jetzt dieses Stichwort Nachtwache genannt, und auch wenn es jetzt mal unter den Tisch fällt, aber was heißt nicht unter den Tisch fällt, momentan auf Eis liegt, so haben Sie es ja ausgedrückt, jetzt müssen wir trotzdem weiterhelfen. Was ist das?
Die Nachtwache soll ein Projekt sein, das in der Nacht, ich sag mal ab 21, 22 Uhr, quasi als Leuchtturm dient. Das sind Menschen, die auf der Straße sind, die als Leuchtturm fungieren. Das sind Streetworker, Ersthelfer, einfach Menschen, die sichtbar sind, die in Ulm in den Weggeh-Zentren unterwegs sind, ansprechbar sind, erste Hilfe leisten können oder einfach nur da sind, damit man sieht, da ist jemand da, der sich eventuell, wenn irgendwas wäre, um mich kümmern könnte. Das soll ein gemeinnütziges Projekt natürlich auch sein. Hier war ganz arg wichtig, oder es ist wichtig zu wissen, dass es ein Non-Profit-Unternehmen sein soll. Das soll 3 Monate erstmal getestet werden, natürlich mit wissenschaftlicher Begleitung, damit also mit Umfragen, auch dementsprechend, ob sich dann auch das Sicherheitsgefühl tatsächlich verändert. Super niederschwellig und auch nur diejenigen, die auf der Straße sind, die auf der Straße arbeiten, die verdienen an dem Tag oder in der Zeit, wo sie da arbeiten, auch Geld. Lohnnebenkosten sollen gedeckelt sein, also wie gesagt Non-Profit. Und das ist jetzt so ein bisschen auf Eis, weil der Vorwurf im Raum stand, dass das als Wahlkampfthema benutzt werden soll. Das fand ich unsäglich, finde ich eigentlich auch nicht cool. Mir gefällt es auch nicht, bin sehr traurig, dass wir das jetzt auf Eis legen mussten, der Landtagswahl geschuldet. Aber am 9. März gehen dann E-Mails an alle Fraktionen raus vom Ulmer Gemeinderat und dann würde ich quasi oder bitte darin, dass ich eingeladen werde zu den jeweiligen Fraktionen und Fragen zu diesem Thema Nachtwache beantworten kann und wir das dann vielleicht alle gemeinsam dann auf einen guten Weg bringen.
Also jedenfalls passt in Ihr politisches Spektrum rein, in das, was Sie auch in Stuttgart dann vorhaben. Zum nächsten Thema fällt mir Folgendes ein. 2018 hat der SWR eine Doku gedreht mit dem Namen 24 Stunden in Ulm und ich erinnere mich noch an den Trailer beziehungsweise an einen Satz, der da fiel, als Beschreibung für Ulm, einer der wirtschaftsstärksten Standorte im Südwesten. Ja, das ist jetzt das Stichwort.
Da sind wir natürlich super stolz drauf. Ja, Wirtschaft ist ein zentraler Punkt. Es gilt, die Wirtschaft auch zu unterstützen, weil letztendlich alles, was wir hier in diesem Land bewegen möchten, sei es sozialer Natur, sei es die Pflichtaufgaben, sei es unser Fortkommen, baut natürlich auf unserem Wirtschaftsstandort auf. Steuern, unsere Lebensqualität ist mit ein Grund, warum die Wirtschaft stark sein muss, warum wir weitermachen müssen. Und hier geht es ganz klar aktuell darum, dass man die Unternehmen auch dementsprechend unterstützt, fördert, nicht finanzieller Natur, aber was den Bürokratieabbau, das ist ja so ein Wort, das jetzt gerade momentan relativ viele auch in den Mund nehmen. Das hört sich immer ganz, ganz nett an und dann denkt jeder, da geht es auch richtig vorwärts. Ich bin der Meinung, es gibt sicherlich Bürokratien, die machen Sinn. Die wurden mal ins Leben gerufen, weil sie eben auch sinnig sind. Bei manchen Themen muss man sich halt die Frage stellen, wie realitätsnah war diese Bürokratie, die man da ins Leben gerufen hat oder wie weit weg war die. Und vielleicht muss man nach einer gewissen Zeit auch mal wieder Sachen überdenken, Themen ansprechen und auch mal gucken, wer kommt aus der Praxis, wer hat diese Bürokratie schon erlebt und kann da vielleicht eine neue Expertise dazu geben oder kann da einen neuen Blickwinkel bereitstellen. Und ich finde, es schimpfen immer sehr, sehr viele darüber. Deswegen muss man sich dem Thema auch annehmen und dann auch mal ganz klar benennen, wo könnte man dann Verbesserungen herbeiführen.
Sie sind ja jetzt, oder Sie treten ja jetzt für Ulm, sage ich jetzt mal so ganz einengend,
für den Wahlkreis 64.
Für den Ulmer. Wahlkreis 64.
Okay, hört sich sehr trocken an.
Es hört sich sehr trocken an. Ja, ja und da hat ja die Wirtschaft hat ja da auch einen ganz speziellen Stellenwert, eine ganz spezielle Aufgabe, eine ganz spezielle Ausprägung. Gibt es da irgendwelche Dinge, die Sie jetzt speziell für den Ulmer Raum vorhaben?
Nein, es gibt keine speziellen Dinge, die ich da für den Ulmer Raum vorhabe. Meine Hauptaufgabe ist es jetzt, oder auch im Nachgang, sich mit den Unternehmern zusammenzusetzen, mehr Expertisen einzuholen, mir die Blickwinkel einzuholen von den unterschiedlichsten Unternehmen, die dann mit eben Bürokratien ums Eck kommen und sagen, gibt zum Beispiel, die Liste habe ich schon, von der IHK eine Liste, wo, an welchen Stellen man Bürokratien abbauen könnte und wo man vielleicht oder wo die Politik sich auch die Meinungen und die Expertise von den jeweiligen Unternehmen auch einholen sollte. Und ich finde, wenn es da schon eine Liste gibt, finde ich ja großartig, dann kann man ja hinsitzen und die dann Stück für Stück auch dementsprechend bearbeiten. Und ich glaube, das wird nachher so eine zentrale Aufgabe sein, die auch super Spaß machen kann, sich mit den unterschiedlichsten Unternehmen auseinanderzusetzen und dann sagen, alles klar, jetzt nehmen wir uns die erste vor und dann, wenn es da 10 sind, dann werden die ja wohl in so einer Legislatur abgearbeitet werden können. Mhm. Also da bin ich auf jeden Fall guter Dinge, dass es so weit kommt.
Also es gibt immerhin eine Liste und darauf können Sie sich dann oder könnten Sie sich dann drauf konzentrieren.
Die IHK macht da einen großartigen Job mit ihren Unternehmerinnen und Unternehmern und darauf kann man sich auf jeden Fall verlassen und darauf kann man definitiv aufbauen. Es muss halt konstruktiv sein, es muss zusammen sein, es geht immer nur zusammen und wenn man sich da gut committet und zusammenrauft, bin ich guter Dinge, dass man das auch hinbekommt.
Was jetzt mit Wirtschaft unmittelbar zu tun hat, weil irgendwo soll ja was vorwärts gehen, man möchte ja irgendwas machen, was dann auch bei den Leuten oder bei Partnern ankommt, ist natürlich Forschung. Welchen Stellenwert hat Forschung und wie sieht's da in Ulm speziell aus?
Also Forschung hat einen sehr hohen Stellenwert, gerade in Ulm, weil die Wissenschaftsstadt ist ein großartiges Fleckchen Erde, wo viel Innovation entsteht. Wir sind, was die Quanten angeht, sind wir maßgeblich mitbeteiligt, was aber auch die Batterieforschung angeht. Wir waren jetzt erst vor kurzem als Ulmer Gemeinderat im Helmholtz-Institut. Das war Wahnsinn, was da für Perspektiven aufgezeigt werden. Ich war auch in meinem Wahlkreis in Erbach bei SaxPower, habe mir da die Innovationen angeschaut, was Batterieforschung angeht. Und ich bin der Meinung, dass wenn wir da schnell zu Rande kommen. Und nach dem sieht es eigentlich momentan auch aus. Und große Batteriespeicher, wo man lange Energie speichern kann, dann sind wir vielleicht auch das Problem los, dass Energie momentan sehr, sehr teuer ist, weil das ist unser Hauptproblem, dass wir es momentan noch nicht in so großen Mengen speichern können und abrufen können, wie wir gerade lustig sind. Bin da sehr, sehr guter Dinge und die Leute, die hier in Ulm an diesen Themen forschen, machen einen sehr, sehr guten Eindruck momentan.
Jetzt habe ich Ihrem Booklet entnommen, dass Sie auch im Zusammenhang mit Forschung über KI was gesprochen haben. Jetzt mal ganz allgemein gefragt, nicht unbedingt auf Ulm bezogen. Was ist denn so Ihre Meinung zu diesem Thema KI? Vielleicht auch im Hinblick auf Ihren ursprünglichen Beruf oder Ihre ursprüngliche Berufung als Grafiker. Das ist ja schon nicht so ganz einfach heutzutage.
Ich glaube, KI kann sehr, sehr viele Vorteile bringen, bringt wie alles andere auch sicherlich Nachteile mit sich. Gerade was das Grafikdesign angeht, ja, ich sehe da tatsächlich mit großer Sorge auf dieses Berufsfeld Grafikdesigner. Heute kannst du dir natürlich mit KI alles dementsprechend zusammenbauen, wie du gerade lustig bist. Ich finde, da geht auch vielleicht so ein bisschen Kreativität verloren. Ich spreche da jetzt vielleicht als älterer Mensch, der diesen Werdegang zu so einem Booklet, zu so einem Flyer, zu einem Plakat, zu einem Booklet kennt. Das ist sicherlich was uns in Zukunft noch beschäftigen wird. Ich versuche meiner Tochter gerade momentan so ein bisschen beizubringen, dass KI auch eine Chance ist, aber dass man natürlich schon ein dementsprechendes Wissen mitbringen muss, um KI auch ordentlich bedienen zu können. Ja, wie frage ich eine KI was? Wie spreche ich mit der KI? Wie baue ich meinen Prompt auf, damit nachher am Ende des Tages auch was dabei rauskommt? Und wenn was rauskommt, wie überprüfe ich das?
Genau. Ja?
Wie überprüfe ich die Quellen? Muss mir mehrere Quellen anschauen. Ist das alles so richtig, wie es ist? Deswegen muss man da schon auch sehr viel Intelligenz mitbringen. Und das muss halt in der Schule auch dementsprechend so gelehrt werden. KI wird am Ende des Tages nicht alles ersetzen. KI kann eine Möglichkeit sein, aber man muss sie natürlich auch mit Vorsicht genießen.
Ja, vor der Musik noch ein abschließendes Wort zu dem Thema KI. Wenn ich Ihr Booklet anschaue, dann merke ich, ich habe so ein bisschen Erfahrung mit KI und was die kann oder nicht kann, das sehe ich sofort, dass sie das selbst gemacht haben. Vor ein paar Jahren, da gab es so eine ganz tolle PR-Aktion fürs Urgeschichtliche Museum in Blaubeuren und da stand drauf, als hier die Kultur erfunden wurde, gab es in Ägypten noch weitere 40.000 Jahre nur Sand. Das Ganze hat sich auf die Eiszeitflöten vom Geißenklösterle bezogen, 45.000 Jahre alt. So alt ist die, oder noch älter wahrscheinlich, die Kultur hier im schwäbischen Raum. Welche Bedeutung hat Kultur für Sie, Herr Schneider?
Kultur hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Ich wurde tatsächlich so auch erzogen. Ich habe viel Kultur mitbekommen und ich finde, das erweitert unseren Horizont um noch so viel mehr als eigentlich da ist. Ich bin, und da gehen auch wieder Grüße an meine Eltern raus, so dankbar, dass ich Kultur in allen Facetten erleben durfte. Ich bin unfassbar stolz auf unsere Kultureinrichtungen, die wir hier in Ulm haben, die mit auch niederschwelligen Angeboten erstmal auch Jugendliche, weil die Büchse war früher so ein Thema, wo viel stattgefunden hat. Chili, Charivari, Saustall, das waren alles so Themen, wo Musik, Kunst stattgefunden hat, wo man sich bilden konnte. Grathalle, das sind unfassbar viele Themen, die hier in Ulm so einen großartigen Job machen für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene. Also hat bei mir auf jeden Fall einen sehr, sehr hohen Stellenwert.
Wie würden da Ihre Arbeit in Stuttgart, wenn Sie da jetzt gewählt würden, wie würde die Arbeit da aussehen? Was würden Sie da für Kultur generell, ich meine, man macht ja Landespolitik, wie würden Sie da Ihre Arbeit definieren?
Ich kann überhaupt noch gar nicht sagen, wie ich da meine Arbeit definieren kann vor Ort, weil ich mich mit den Landesthemen aktuell noch nicht so gut auskenne wie jemand, der schon im Landtag sitzt. Ich werde mich auf jeden Fall für die Ulmer Kultur einsetzen, für die Kultur in Baden-Württemberg, BZW in meinem Wahlkreis. Es wird sicherlich verschiedene Gremien geben, die Kulturförderung auch dementsprechend bewerten. Und meine Aufgabe als Landtagsabgeordneter wird auf jeden Fall sein, Fördergelder, die für die Kultur bestimmt sind, auch zu uns in den Wahlkreis zu holen und dann hier örtliche Kulturfelder eben zu fördern.
Jetzt mal eine ganz fiktive Frage, die mir jetzt gerade so in den Kopf gekommen ist. Das ist bei mir immer so, Dinge, die gar nicht so unbedingt geplant sind. Und auf einmal denke ich, ja, könnt's doch eigentlich fragen. Also jetzt mal ganz den fiktiven Fall angenommen, man würde Sie jetzt darum bitten, ein Ministeramt anzunehmen. Für welches Ministerium würden Sie sich entscheiden? Oh ja, das ist jetzt eine Frage, schwierig.
Das jetzt das Kultusministerium, Wirtschaftsministerium. Einfach mal so ganz spontan, das ist jetzt nichts irgendwie wertend oder so, sondern okay. Das ist mir jetzt einfach durch den Kopf gegangen. Das hätte ich jetzt jeden anderen auch gefragt.
Okay, ist eine krasse Frage. Hatte ich mich tatsächlich gar nicht damit beschäftigt, weil ich der Meinung bin, dass so ein Amt sicherlich erstmal jemand begleiten sollte, der zumindest mal die erste Legislatur überlebt hat, sich in der ersten Legislatur dementsprechend durchgekämpft hat, sich aller Themen da angenommen hat und dann entscheiden kann, okay, in welchem Feld ist er eigentlich am besten aufgehoben. Ich sag mal so, wenn man das Kultusministerium wäre sicherlich was mich unfassbar interessieren würde, weil das hat ja dann mit Kultur und Bildung zu tun. Man kann es wohl auch splitten, habe ich mal gelesen. Weiß nicht, ob das richtig ist, was ich da jetzt sage, aber ich habe das mal gelesen zumindest. Aber das wäre was, wo ich sicherlich unfassbar viel Spaß dran hätte, weil ich da auf jeden Fall weiß, von was ich spreche.
Okay, gut, klar, krasse Frage, aber muss halt auch mal sein. Wie gesagt, es ist ja Fiktion, aber Fiktion darf man ja auch haben, nicht nur Science Fiction, sondern auch einfach mal so einen Blick in die Zukunft werfen. Die CDU, die definiert sich ja als Partei der Mitte. Partei der Mitte. Das ist jetzt das Stichwort. Sehen Sie das auch so? Und wenn ja, warum?
Ich sehe das nicht immer so. Ich sehe das bei den Parteien der Mitte, sehe ich es gerade momentan nicht so, weil ich der Meinung bin, dass die sich viel zu sehr mit sich selber beschäftigen und lieber mit dem Finger auf den anderen zeigen, als gemeinsam hinzusetzen und gute Lösungen für so viele Menschen, wie es geht, bereitzustellen. Ich habe so momentan das Gefühl, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, der, wenn er morgens die Zeitung aufschlägt, die Schnauze gestrichen voll davon hat, dass der eine Politiker über den anderen schimpft und gerade wieder zurück. Und ich bin der Meinung, dass wenn die Parteien der Mitte es nicht schaffen, sich ordentlich zu committen, hinzusetzen, jeder hat seine Sicht auf die Dinge, jeder hat sicherlich eine gute Idee am Start und die müssen doch an den Tisch gebracht werden, zusammengebracht werden und dann auf den Weg gebracht werden. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn die Parteien der Mitte, da gehört für mich die CDU dazu, da gehört die FDP, SPD, da gehören die Grünen mit dazu, es nicht schaffen, sich da zu committen, dann werden wir dieses Spiel verlieren. Und ich habe keine Lust darauf, dieses Spiel zu verlieren. Deswegen müssen wir schauen, dass wir das zusammen hinbekommen und die PS sehr schnell auf die Straße kriegen.
Okay, dann schaue ich jetzt nochmal auf die Uhr und auf meine Playlist und ich kündige jetzt schon mal die letzte Frage an. Da können Sie sich jetzt schon mal Gedanken drüber machen. Meine letzte Frage, Leute, die mir immer bei der Plattform zuhören, die wissen das. Was habe ich denn vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden? Also zum Beispiel Homepage, sonstige Sachen oder mal so ganz allgemeines Statement. Tja, Schlussfrage. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollen Sie noch loswerden?
Was haben wir vergessen zu fragen? Also, was möchte ich noch sagen? Ich weiß, dass ich sehr neu in dieser politischen ja, in dieser, diese politische Ambition habe, sehr frisch in diesem ganzen politischen Themen bin. Aber ich kann sagen, dass ich einer bin, der sich gerne in solche Themen reinarbeitet und ja, sich da auch festbeißt und Bock drauf hat, es zu machen, weil ich mich unfassbar gern auch mit Menschen umgebe, mich mit Menschen unterhalte und ja, die verschiedensten Blickwinkel auch gerne mitnehmen möchte auf diesem Weg, egal ob es jetzt als Stadtrat ist oder vielleicht dann nachher im Landtag. Ich freue mich immer über Nachrichten, die ich über Instagram bekomme. Also wer möchte, kann mir auf Instagram folgen, @realmarioschneider oder auf meiner Homepage schneider-ulm.com kann man gerne mir auch eine E-Mail zukommen lassen. Freue mich sehr über ja die Beteiligung. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Es war jetzt eine interessante, kurzweilige Stunde. Das war die Plattform bei Radio Free FM mit Rudolf Arnold. Zu Gast war Mario Schneider, Kandidat für den Wahlkreis 64 Ulm für die CDU. So, und ich habe mir gerade noch was aus der Datenbank rausgesucht, Herr Schneider, weil Sie haben ja vorher so die Rolling Stones erwähnt und jetzt habe ich hier noch drauf Like a Rolling Stone von den Rolling Stones. Uns. Ja, tschüss, macht's gut, bye bye, bis zum nächsten Mal.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.